Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Dum 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 da dum 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 bam 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 da 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 da. Oh, ja, hallo. Hallo in der Nabelshow. Entschuldigung. was ist denn hier los? Fliegt wieder alles durcheinander herum. Ja, ich hoffe, ich bin heute ein bisschen aufgeräumter, ein bisschen weniger aufgekratzt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich einfach nur das Cortison war neulich. Keine Ahnung. Also so überdreht war ich schon lange nicht mehr gewesen, wie jetzt in der letzten Folge, in der letzten Aufnahme. Ich will jetzt nicht wieder irgendwelche blöden Sprüche über bipolar bringen, weil nochmal, es ist eine bipolare Störung, ist eine Krankheit, über die man sich nicht lustig machen soll. Ich bin ja selber mit ADHS neurodivergent und kenne also auch das eins der Probleme, wenn man ein psychisches Problem zusätzlich zu dem psychischen Problem hat, ist auch die Darstellung oder die Reaktion oder das Unverständnis anderer Leute, die häufig einfach ganz falsche Vorstellungen haben und dann blöde Sprüche bringen. Also so blöde Sprüche, wie die ich das letzte Mal gemacht habe. Seht's mir, ich weiß nicht, seht's mir nach oder verzeiht's mir auch nicht. Vielleicht dürft ihr mir das auch, nehmt's mir übel, wenn es wäre berechtigt. Ich muss aber auch leider ganz ehrlich sagen, so ganz, so wie meine Stimmungsschwankungen ja auch normalerweise gerne mal sind, weiß ich gar nicht, ob der Verdacht auf wenigstens bipolare Tendenzen bei mir wirklich so komplett abwegig ist. Ich hoffe einfach, dass es momentan mehr am Cortison liegt und dass ich jetzt heute ein bisschen ausgeglichener bin. So. Aber wenn ich jetzt eh schon gerade dabei bin, den Blödsinn vom letzten Mal noch kurz aufzuarbeiten, ich möchte auch nochmal klarstellen, die letzte Folge, also so sehr ich mich auch darüber beömmelt habe, über Christian Lindner mit Torte im Gesicht, mit Schaum, es war ja nicht mal richtig, es war Rasierschaum und er hat noch dran geleckt. Nein, ich möchte, ich fand's zum Brüllen komisch, aber nein, es ist einfach nicht akzeptabel, so eine Aktion. Das ist ein körperlicher Angriff auf einen Politiker, es ist ein Attentat, so lächerlich und harmlos ist dann im letzten Endes auch wahr. Aber das ist einfach inakzeptabel. Sowas, ich hoffe, die Linke zieht daraus auch Konsequenzen und es gibt Konsequenzen für die Frau, jetzt habe ich den Namen nicht, also für die linke Politikerin, die das gemacht hat, weil das ist keine demokratische Auseinandersetzung. So, es ist ein Angriff auf einen Politiker und Politiker stehen ja ohnehin schon in der Öffentlichkeit immer unter diesem Druck, gewissermaßen angreifbar zu sein. Und jeder Politiker, jede Politikerin kennt wahrscheinlich diese Angst vor Attacken, vor Attentaten. Muss ja nur mal jeden Tag, wenn die im Bundestag Wolfgang Schäuble gesehen haben. Ja, das geht ganz anders, kann ganz anders ausgehen, als dass man Schmiere im Gesicht hat. Sowas, ich kann mir vorstellen, dass Christian Lindner, auch wenn der nach üblicher James-Bond-Manier reagiert hat, so ein Poser, aber das Thema am Abend dann auch noch, wenn das Adrenalin nachgelassen hat, das Zittern kam, weil das ist, die ist von Security niedergerungen worden. Das ist eine Situation, das ist der Albtraum eines jeden Politikers, einer jeden Politikerin und sowas geht einfach nicht. Das ist absolut indiskutabel. Nicht, dass es nicht so ist, dass es, wenn es irgendjemanden gibt, dem ich es gönne, eine Torte ins Gesicht bekommen, zu werfen zu bekommen, dann ist es Christian Lindner. Aber das muss man dann anders machen. Da bringt man dann den Antrag im Bundestag vor. Die Abgeordnete der Linken, Frau so und so, stellt den Antrag, dem ehemaligen Finanzminister und FDP-Abgeordneten Christian Lindner eine Schaumtorte ins Gesicht werfen zu dürfen. Dann wird abgestimmt. Es gibt wahrscheinlich dann viele Stimmen dafür, wenn es eine geheime Abstimmung ist, wird es auch viele FDP-Stimmen. Und dann wird Herrn Lindner vor versammeltem Bundestag eine Torte ins Gesicht geworfen. Das wäre der demokratische Weg. Christian Lindner. Ja, so. Ja, nee. So viel jetzt nochmal dazu. So. Heute möchte ich dann jetzt endlich den schönen japanischen Film ein bisschen besprechen, den ich neulich eigentlich ansprechen wollte. Mein Nachbar Totoro, um den geht's. Ihr habt es vielleicht am Gesang erkannt, falls ihr sowas könnt. Oder falls ich das kann, mit meinem Gesang euch irgendwas am Gesang erkennen zu lassen. Hat das Sinn gemacht? Ja, wer weiß. Mein Nachbar Totoro aus dem Studio Ghibli. Nein, was ist denn jetzt schon wieder los? So, Zunge geordnet, Gedanken geordnet. Mein Nachbar Totoro, Tonari no Totoro, hoffe ich mal, aus dem Studio Ghibli von Hayao Miyazaki. Ich weiß nicht mal, ob man das so alles richtig ausspricht. Aus dem Jahr 1988 ist einer meiner wirklich ganz großen Lieblingsfilme. Nicht nur, was das Zeichentrick und überhaupt Animationsgenre angeht und Anime, sondern überhaupt generell einer der schönsten Filme, den ich kenne. Den kenne ich auch schon sehr lange seit, ich weiß nicht, wann der hier in Deutschland rauskam, aber Anfang der 2000er hatte ein befreundeter Filmjournalist uns in der Firma es ist verjährt, weil man es wahrscheinlich eigentlich nicht darf, eine kleine private Filmvorführung organisiert. Also eigentlich war es halt, er hat einen Beamer besorgt und wir haben uns das an die Wand geworfen. Das Faszinierende war, als ich den Film bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal gesehen habe, war der auf Japanisch, denn er hat irgendwo eine japanische DVD herbekommen. Aus Japan nehme ich mal an. Weil in Deutschland war der noch nicht rausgekommen. Der Film war auf Japanisch, ohne Untertitel, und wir haben ihn trotzdem verstanden. Das ist bis heute für mich die große Faszination dieses Films und auch tatsächlich eins der Probleme, die ich wahrscheinlich verstehensmäßig mit dem Film immer haben werde, dass ich ihn beim ersten Mal gesehen habe, ohne die Dialoge wirklich zu verstehen, sondern einfach nur die Geschichte verstanden habe durch das, was ich gesehen habe, durch die Bilder, durch die Aussage und Kraft der Bilder, durch die Körpersprache und Mimik der Figuren, durch all das, was den Film tatsächlich, wie soll man das sagen, ausgemacht hat. Vielleicht muss ich das anders sagen. Ich habe mich an meine Kindheit erinnert gefühlt, wenn wir in Italien am Gardasee, da hatte meine Oma ein Haus in Punta Gro. Das ist eines dieser magischen, Punta Gro ist für mich heute noch einer dieser magischen Orte. Dabei hat der Ort nichts Magisches an sich. Das ist eigentlich eine Ferienhaussiedlung, die irgendwann in den 60ern gewachsen ist. Ist also kein schönes malerisches italienisches Städtchen oder so. Aber damals, jetzt geht das wieder los. Ich möchte mal einen Podcast machen, ohne hier nicht das Schneuzen und Husten anzufangen. Ihr wisst gar nicht, wie viel Arbeit ich in den anderen Podcasts habe, dass ich das alles da rausschneide und wie wurscht mir das hier ist, weil ich es drin lasse. Okay, damals hatten wir, wenn wir da in den 70ern und 80ern unsere Ferien fast komplett in Italien verbracht haben und dann am Gardasee, es geliebt, italienisches Fernsehen zu sehen, weil in Italien zu der Zeit unglaublich viele Animes im Fernsehen liefen. Was ein Begriff, den wir damals natürlich nicht kannten. Es waren japanische Zeichentrickfilme. Es war uns auch nicht bewusst, dass das japanische Zeichentrickfilme war. Es war halt italienisches Fernsehen und es waren irgendwie italienische Zeichentrickfilme für uns, bis wir irgendwann begriffen haben, ach so, die kommen woanders her. Aber gesehen haben wir sie, ohne sie zu verstehen, denn das lief natürlich auf Italienisch. Eine Sprache, die wir als Kinder nicht verstanden haben, beziehungsweise, sagen wir mal so, wir konnten irgendwann bis 10 auf Italienisch zählen und was halt Kinder so lernen, wenn sie jeden Sommer in Italien verbringen, dann schaffen sie es irgendwann, sich ein Eis auf Italienisch zu kaufen und dann schnappt da Brocken auf und dieses und jenes. Aber diese Zeichentrickfilme und Serien, ich muss da an, oh, Yatta Man, das ist der Gegenentwurf zum Studio Ghibli. Yatta Man, das ist eine Serie gewesen, die wir geliebt haben. Das war so eine Superhelden, Superschurken, Mecha-Serie, bei der es erstaunlicherweise sehr oft nackte Brüste zu sehen gab. Die Superschurkin hat meistens verursacht durch Explosionen, wenn ich mich nicht richtig erinnere, meistens ihre Kleidung verloren. Kinderserie, japanische Kinderserie, lief zur Kinderzeit im italienischen Kinderfernsehen. Yatta Man, oh, schrecklich. Muss ich mal schauen, es gibt's im Internet. Ich weiß, das gibt's hier. Vielleicht wäre das die nächste Besprechung. Nein, es ist Japanuary. Japanuary habe ich irgendwo in diesen sozialen Medien gelesen. Und deswegen wird heute ein japanischer Film besprochen. Und damals war das halt auch so. Wir konnten verstehen, was wir da sehen, weil es relativ einfach zu war. Wir haben diese die Bildersprache, die japanische Bildersprache, die in Animes häufig sehr stilisiert ist, sehr schnell verstanden, konnten die dechiffrieren und konnten einfachen Handlungen ohne Probleme folgen und haben die Dialoge als reine Lautmalerei aufgenommen. Und als ich Jahre später zum ersten Mal japanische Anime, das war dann in den 90ern, wenn im Studio irgendwo ausleihen konnte und die halt dann auf Video manchmal untertitelt waren, manchmal aber auch nicht, hatte das tatsächlich für mich exakt diesen Effekt. Ich höre diese Sprache, die ich nicht verstehen kann, die zwar anders klingt, aber irgendwie ähnlich anders, weil ich kann heute sehr gut Japanisch von Italienisch unterscheiden und das konnte ich in den 90ern natürlich auch schon. Ich spreche immer noch kein Italienisch, aber ich verstehe gerade dadurch, dass ich viel Zeit in Italien verbracht habe als Kind und später auch mehr als genug, um Italienisch von Japanisch unterscheiden zu können. Aber in meiner Kindheit war das eine Fantasiesprache, die wir da gehört haben. Es war wow, 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 wow. Und später, als ich dann zum ersten Mal japanische Animes im Original gesehen habe, war es wow, 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 wow. Das war fast dasselbe. Und das ist dann tatsächlich wohl bei dieser Filmvorführung auch wieder eingetreten. Ich war plötzlich wieder Kind. Und das ist bei dieser Geschichte ohnehin so faszinierend. Jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, bin ich wieder Kind. Ich kann diesen Film als Erwachsener sehen, auch als Erwachsener verstehen, aber es gibt ganz bestimmte Aspekte dieses Films. Da fehlt mir der erwachsene Blick darauf und ich werde ich hatte neulich, und das ist ja eigentlich ist geknackt. Und dann knackt auch immer der Stuhl. Ich brauche mal irgendwann einen neuen Stuhl, der nicht immer diese blöden Geräusche von sich gibt. Oder etwas bequemer ist. Auch nicht verkehrt. So, Entschuldigung. Das habe ich vergessen. Ach ja, genau. Ich hatte neulich einen Podcast gehört, den wirklich, wirklich sehr, sehr empfehlenswerten, befreundeten Podcast Die Zauberlaterne von Sebastian Göttling und Simon Fistrich. Wirklich, das ist einer der ganz, ganz tollen Filmbesprechungspodcasts. Hört euch den an. Simon und Sebastian besprechen da, ich glaube, im Zwei-Wochen-Takt, im Zwei-Wochen-Takt, ihre Lieblingsfilme. Und das ist wirklich eine ganz, ganz faszinierende Mischung, weil es ganz unterschiedliche Filme sind, aber wirklich jedes Mal richtig gute Filme mit einer Besprechung auf wirklich hohem Niveau. Aber es macht einfach Spaß, den beiden zuzuhören. Immer mit viel, viel Hintergrundwissen und unglaublich viel Recherche und persönlichen Eindrücken und allem. Entschuldigung, ich Irgendwas funktioniert hier nicht. Ich muss mal dann im Mikro rumfummeln. Ich werde jetzt nicht wieder. Ah, nein, ich werde nicht wieder mit dem Finger über den Popschutz fahren. Verdammt, das ist eine Zwangs. Jetzt muss ich's. Ah, das kribbelt so schön auf der Fingerspitze. Entschuldigung, das ist eine totale Zwangshandlung. Ich hoffe, dass ich die nicht jetzt in jedem Podcast entwickle. Nein, das will ich nicht. Ah, es ist so haptisch. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Zauberlaterne, ja. Und die hatten neulich tatsächlich auch mein Nachbar Totoro im Podcast. Ich dachte, oh toll, das will ich mir anhören. Das möchte ich hören. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und es gab dann einen Moment, als, ich glaube, es war Sebastian, etwas gesagt hat, da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Da sind mir die Gesichtszüge entglitten. Es war nichts Schlimmes, es war nichts Böses, es war nichts, was sie sagen kann, das geht so gar nicht. Was für eine Scheiße. Nein, überhaupt nicht. Es war etwas, eine Interpretation des Films, eine Deutung, ein Aspekt dieses fantastischen Kinderfilms, der sich mir in den über 20 Jahren, die ich diesen Film jetzt schon kenne und ich weiß nicht, wie oft ich den seitdem gesehen habe und natürlich mittlerweile auch in allen anderen Versionen. Ich habe ihn oft genug dann auf Japanisch mit Untertiteln gesehen, weil das dann die erste Version war, die ich selber dann hatte. Auch, ich glaube, dann DVD mit Untertiteln und dann später auf Englisch und mittlerweile auch auf Deutsch. Und ich weiß gar nicht, welche Version mir akustisch da jetzt am nächsten liegt. Ich finde sie alle sehr schön. Ich komme mit jeder dann doch sehr gut zurecht und habe natürlich mittlerweile auch die Handlung und die Dialoge verstanden, während ich das ursprünglich eher instinktiv verstanden hatte. Wir hatten damals eine kurze Einführung bekommen, worum es in dem Film geht, dass wir ungefähr wissen, was passiert oder worum es geht, aber hatten den Film ja dann wirklich, und das ist wirklich so, ohne Untertitel gesehen. Nochmal, es hat funktioniert und es fasziniert mich bis heute, wie gut das gerade bei diesem Film funktioniert hat, weil der ja nicht unbedingt diese Standard Anime, Manga, Superhelden, Action-Film. Das ist kein Film, den du mit dem üblichen Sailor Moon, mir fällt jetzt gerade wirklich nichts ein außer Sailor Moon. Das heißt eigentlich nur, wie alt ich bin. Oh mein Gott. Also wenn ihr auf Netflix geht, findet ihr Mein Nachbar Totoro und ihr findet auch die ganzen anderen Filme aus der Ghibli-Kollektion, aber ihr findet auch jede Menge anderes Anime. Und das sind natürlich auch sehr viel, sagen wir mal, simpler gemachte Animes dabei. Denn Mein Nachbar Totoro ist auf einem ganz, ganz hohen animatorischen, zeichnerischen und filmemacherischen Niveau, das viele andere Filme und Serien gerade aus der Zeit so überhaupt nicht haben. Und vieles ist sehr viel standardisierter und viel stilisierter und alles. Das ist bei Mein Nachbar Totoro generell bei Studio Ghibli-Filmen in der Regel nicht so. Und trotzdem hat dieser Film es geschafft, diese Geschichte mir zu erzählen, ohne dass ich die Dialoge verstehen musste. Immer noch wunderschön, dieser Gedanke. Und auf jeden Fall gab es einen Aspekt, der in der Zauberlaterne angesprochen wurde, auf den ich komme gleich noch drauf. Werde aber kurz vorher nochmal sagen, worum es in dem Film eigentlich geht, damit ihr auch ein bisschen wisst, was ich da eigentlich jetzt... Entschuldigung, worum es mir da jetzt eigentlich geht. Und ich bin nie auf diesen einen Aspekt gekommen und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Und ich dachte, wie, was? Nein, was macht ihr da? Warum? Nein, das geht so nicht. Das dürft ihr doch nicht. Es war wirklich so ein bisschen dieser Moment, meine Kindheit. Wer ruiniert mir meine Kindheit? Ah! Ich habe dann tatsächlich Sebastian später noch ein paar aufgeregte Sprachnachrichten geschickt. Vielleicht, keine Ahnung, ob er die irgendwann mal in den Podcast bringt. Ich glaube, das ist bei der Zauberlaterne, bringt er keine Einspieler. Ist vielleicht auch besser so. Aber er hat es mit Humor genommen und hat gemeint, er freut sich, wenn ich da mal tatsächlich noch einen Podcast draus mache. Und das mache ich jetzt hiermit. Das ist quasi eine Antwort auf die Mein Nachbar Totoro-Besprechung der Zauberlaterne. Viele, viele Grüße nach Lüdenscheid und Nürnberg an Sebastian und Simon. So. Bei Mein Nachbar Totoro geht es darum, jetzt einfach nur ganz kurz, ihr kennt den Film vielleicht schon, oder ich hoffe, ihr kennt den Film, und wenn nicht, schaut ihn euch einfach mal an. Aber damit ihr wisst, worum es geht. Es geht um zwei kleine Mädchen, Geschwister, so im Alter von 10 und, weiß nicht, 5. Satsuki und Mei. Jetzt muss ich was dazu sagen. Satsuki ist der Name ausgeschrieben der älteren Schwester, und im Deutschen wird sie auch Satsuki genannt. Im Original ist das, glaube ich, wird der Name Satsuki ausgesprochen. Das ist richtig so. Das ist aber auch tatsächlich richtig, dass Satsuki stimmt. Ich hatte es ja vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob ich das alles richtig ausspreche, denn im Japanischen hat man diese Silbensprache, dass der geschriebene Name Satsuki im Japanischen tatsächlich Satsuki ausgesprochen wird oder so in der Art, so ähnlich. Ich hoffe, ich bringt das nicht total falsch hin. Ich weiß das, weil mein Vater kann Japanisch, und da habe ich als Kind natürlich, hat mich das fasziniert und habe dann auch versucht, ein bisschen Japanisch zu lernen. Auch meine Schwester spricht Japanisch, und daher habe ich ohnehin auch so ein bisschen familiäres Interesse generell nicht direkt an japanischen Filmen, so weit ist es nie gegangen, aber Anime-Filme, die ein bisschen mehr aus dem Alltagsleben Japan mir vermitteln. Und das ist tatsächlich bei dem Film sehr stark der Fall. Aber was soll ich denn jetzt? Ach ja, fand ich diese Lautsprache Hiragana und Katagana, diese Silben mit den Zeichen, so schön, dass ich mir meinen Namen mal auf Japanisch hab sagen lassen. Und mein Name, Felix Herzog, würde in japanischer Silbensprache dann Silbenschrift dann quasi auf, also ausgeschrieben in westlichen Buchstaben, Ferikusu Herutsuogi lauten. Ferikusu Herutsuogi würde man dann als so etwas Ähnliches wie Felix Herzog aussprechen, so in etwa. Ja, und deswegen falls ich jetzt zwischen Satsuki und Satsuki hin und her springe, seht's mir nach. Es ist einfach so. Satsuki und Mei verbringen den Sommer auf dem Land mit ihrem Vater zusammen. Das Ganze spielt, ich würde sagen, in den 1950ern, vielleicht später, vielleicht, ja, also auf ungefähr. Ihre Mutter ist im Krankenhaus und sie ziehen aufs Land. Der Vater ist Universitätsprofessor, und die Mädchen, während sie halt warten, dass die Mutter aus dem Krankenhaus kommt, das da in der Nähe liegt, erkunden das Leben auf dem Land. Sie erkunden das neue, schöne, alte Haus, in dem sie leben, den Garten, das Haus selber, und lernen eine fantastische Welt kennen. Sie lernen nämlich dort Totoro kennen. Totoro ist ein großes, riesiges Fellmonster, das aussieht wie eine Mischung aus einem Bär und eine Eule. Das haben sie in der Zauberlaterne auch so schön herausgestellt. Es ist wirklich eine Mischung aus einem Bär und einer Eule. Das ist ganz toll. Der hat ein großes Fellmonster mit spitzen Ohren, riesigen Augen, einem riesigen Mund und Schnurrhaaren und Klauen, die aber eigentlich keine richtigen Klauen sind, sondern bewegliche Klauen. Und er ist groß und plump und laut und hat noch zwei kleine Monster neben ihm, die fast genauso aussehen, nur kleiner. Und dann gibt's da einen Katzenbus. Der Katzenbus, ihr kennt das Bild bestimmt irgendwoher von dem Katzenbus, ist eine riesige Katze, die sehr vom Grinsen her sehr an die Grinsekatze, die Cheshire Cat aus Alice im Wunderland, erinnert. Aber geformt ist sie wie ein Bus mit statt Rädern einer ganzen Reihe von Beinen, und du kannst dich in den Bus, in die Katze setzen. Es ist alles Fell und weich, und die Katze hat leuchtende Augen, Scheinwerfer und rennt und fliegt und springt, und dieser Katzenbus ist so fantastisch. Und diese Mädchen lernen diese fantastische Welt kennen. Das sagt eigentlich die Geschichte schon. Irgendwann passiert was Schlimmes. die Mutter, der Gesundheitszustand der Mutter verschlechtert sich scheinbar, die Kinder kriegen die Nachricht, sie streiten sich, weil der Stress zu groß ist für die beiden. Sie haben Angst, sie fürchten sich um die Mutter, der Vater. Die Mutter, die eigentlich am Wochenende zu Besuch kommen wollte, kann nicht. Und dann wird der Vater angerufen und die kleine May läuft weg. Sie hat sich zum ersten Mal mit ihrer Schwester gestritten und dann läuft sie weg, um der Mutter einen Maiskolben zu bringen, den sie selber gepflückt hat. Weil sie meint, dann wird Mama wieder gesund, wenn sie ihr den Maiskolben bringt. Und dann läuft sie weg und das Ganze spielt ja wirklich auf dem Land. Das ist japanisches, und da sind keine Straßen, da ist kein Autoverkehr. Sie läuft weg und alle suchen nach ihr und finden sie nicht. Und irgendwann schafft es dann auch Satsuki, sie wiederzufinden, und zwar mit Hilfe von Totoro, dem großen, riesigen Monster, der den Katzenbus ruft. Und mit dem Katzenbus findet Satsuki dann May und sie schaffen es irgendwie, der Mutter den Maiskolben zu bringen auf eine ganz eigenartige Art und Weise. Da komme ich später auch noch drauf. Und dann hört die Geschichte eigentlich schon wieder auf, weil das ist so ein schöner Punkt nach, ich weiß gar nicht, wie lang der Film ist, knapp 1,5 Stunden, die Geschichte aufhören zu lassen. Und dann spielt sie so im Abspann noch ein bisschen weiter. Die Mutter kommt aus dem Krankenhaus und sie kriegt noch ein Geschwisterchen und macht dieses und jenes. Aber es ist eigentlich so eine schöne kleine Geschichte. Aber diese Suche, die ist sehr dramatisch. Satsuki läuft wie eine Besessene, rennt sie über diese Feldwege zwischen den Reisfeldern und sucht nach ihrer Schwester. Und irgendwann wird ein Schuh in einem Teich gefunden. Die Oma des Nachbarjungen, die auf die Kinder ein bisschen aufpasst, während der Vater halt in der Universität ist, hat diesen ist ganz außer sich, weil in dem großen Teich ein Schuh gefunden wird, der aussieht wie der Schuh der kleinen May, und man hat Angst, das Kind könnte ertrunken sein. Das ist ein ganz großer, tragischer Moment, der mir später auch nochmal sehr wichtig wird. Ich komme gerade von Hölzchen auf Stöckchen und finde die Struktur nicht, die ich mir eigentlich wirklich vorher überlegt hatte. Ich mache das jetzt gerade nicht aus der Lameng. Ich hatte mir vorher echt Gedanken gemacht, wie ich diesen Podcast heute erzähle. Ach, jetzt bin ich echt schon wieder zu konfus. Sie ist nicht ertrunken. Keine Angst. Nur damit ihr jetzt nicht... oh mein Gott, ertrinkt sie. Nein. Es war falscher Name, es war ein falscher Schuh. Nein. Ja. Ich möchte auf diesen Moment kommen, als mir die Gesichtszüge entgleist sind. Denn es ist so, die Kinder erforschen das Haus, sie finden kleine Kurukuruske, das sind kleine schwarze Rußkobolde, kleine Rußkugeln. Falls ihr zum Beispiel Spirited Away, Chihiros Reise, der Film auf Deutsch, Entschuldigung. Chihiros Reise ins Zauberland kennt, auch ein Studio Ghibli-Film von später, dann habt ihr da auch die Kurukuruske kennengelernt, die kleinen Staubbolde, kleinen Rußbolde, und die leben da auch in dem Haus und verlassen dann das Haus, weil das Haus vorher unbewohnt war und jetzt wird es bewohnt, und dann dann läuft May, die immer, so die kleine Schwester, immer sehr, sehr ernst und gewichtig, wie kleine Kinder das so machen. Sie hat da immer was vor, und dann entdeckt sie in einem großen, hohlen Baum das große Monster Totoro, das da liegt und schläft, und sie landet auf seinem Bauch. Sie rennt durch diese Höhlengänge und klettert und krabbelt und purzelt, und irgendwann freundet sie sich dann eben mit diesem Monster an. Dieses Monster ist groß und es ist laut und es ist gewaltig, aber es ist freundlich. Es hat zwar ein riesiges Maul und riesige Zähne, aber es sind keine scharfen Zähne. Es sind eigentlich alles Backenzähne. Und wenn es gähnt und brüllt und grunzt, dann ist dieses Monster so raumfüllend und so riesig und trotzdem freundlich und friedlich und nicht furchteinflößend, sondern nur respekteinflößend. Und dann später freundet sich auch Satsuki mit dem Monster an. Nachts sind sie mit dem Monster unterwegs und fliegen mit dem Monster und lassen aus einem Beet mit Eicheln, einen riesigen Baum wachsen oder treffen das Monster an der Bushaltestelle und all diese Dinge, das ist so unglaublich herrlich fantastisch. Und nun kommt der Punkt, das spielt alles in der Fantasie der Mädchen. Das war das, was Simon und Sebastian da gesagt haben. Das ist alles wahrscheinlich, möglicherweise, aber doch wahrscheinlich, einfach die Fantasie der Mädchen ist, die sich diese Fantasiewelt ausdenken, wie sich Kinder Fantasiewelten ausdenken. Und ich bin in 20 Jahren nie, nicht ein einziges Mal, nicht noch nie auf diesen Gedanken gekommen. Nie. Und das ist ein Gedanke, der vollkommen naheliegend ist. Der naheliegend ist. Es wird sogar so interpretiert ganz häufig, dass die Angst, die die Kinder haben um die Mutter, weil die Mutter schon lange im Krankenhaus ist, das ist etwas, was ich zum Beispiel beim ersten Mal überhaupt nicht richtig verstanden habe, weil mir der Dialog da gefehlt hat. Und das aber auch tatsächlich im Film selber gar nicht so explizit alles gesagt wird, was sie nun hat. Es ist wahrscheinlich Tuberkulose gewesen, denn das hat die Mutter von Miyazaki auch gehabt. Und er hat damit seine eigenen Kindheitstraumata auch sehr, sehr aufgearbeitet. Aber die Angst um die Mutter bringt die Kinder dazu, sich in eine Fantasiewelt zu flüchten und die Probleme, die sie haben, eben wie die kleine Schwester, die wegrennt, dann mit der Fantasie zu lösen. Es hat es geschafft, es nicht die Kleine allein zu finden, aber sie findet es dann mit Hilfe von Totoro und dem Katzenbus. Und natürlich ist die Interpretation da, dass die Kinder sich diese Fantasiewelt erschaffen. Auch ohne das traurige oder den tragischen Aspekt würden Kinder sicher Fantasiewelten erschaffen. Und ich würde normalerweise bei jedem Film sofort auf diese Ebene gehen können und mach das meistens auch. Selbst bei Filmen wie was oder Geschichten oder Büchern, sowas wie die unendliche Geschichte oder so, komme ich immer sofort automatisch auch auf diesen Punkt, wo ist das jetzt, dass es eben nicht real ist, sondern dass es nur in der Fantasie der Figuren stattfindet. Und das ist ja auch etwas, was ich normalerweise auch ganz häufig sehr faszinierend finde, solche Geschichten. Oder beziehungsweise faszinierend fand. Heute bin ich da immer etwas skeptischer, wenn sich am Ende herausstellt, das war alles nur geträumt oder das war eine Wahnvorstellung. Sowas. Es gibt dabei bei Star Trek Enterprise eine an und für sich sehr schöne Folge mit Hoshi, die die Angst hat, nach dem Beamen zu verschwinden und dann tatsächlich sich auflöst, und am Ende war es eine Halluzination während des Beamvorgangs. Und das ist finde ich dann heute sehr schade. Oder die großartige, was ist das für ein Mist, den ich da sehe, Star Trek Next Generation Folge mit Dr. Crusher, das Experiment Remember Me, am Ende war sie halt die einzige Blase. Solche Twilight Zone Momente, ist alles nur in der in so einer eigenen Welt, Fantasiewelt geschehen. Ich habe sogar selber mal einen Film, das schäme ich mich bis heute, so umgeschnitten, das war noch dazu mein Diplomfilm, dass am Ende die Hauptfigur alles nur geträumt hat, hätte ich bleiben lassen sollen. Aber damals fand ich sowas durchaus auch, das hat auch seinen Reiz für mich. Und wie gesagt, normalerweise gehe ich auch recht schnell in Geschichten, wo irgendwas, wo Leute auf etwas Fantastisches treffen, die unendliche Geschichte, Narnia oder wo die wilden Kerle wohnen oder Elliot das Schmunzelmonster, aber ich weiß es nicht. Es passiert relativ schnell, dass ich eben auf diesen Gedanken komme, passiert das jetzt nur in einer Wahnvorstellung, in einer Realität, im Traum, liegt da irgendwo auf einem Dachboden, wird da demnächst auf einem Dachboden der Schule ein dehydriertes oder verhungertes Kind gefunden, eigentlich normalerweise denke ich an solche Sachen, ja. Das ist etwas, was ich normalerweise nie ausschalten kann und immer habe und immer diesen Blick, immer diesen erwachsenen Blick, weil ich weiß nicht, ich habe als Kind ja auch mir sehr viele Sachen ausdenken können. Ich war so das Fantasie-Kind bei uns in der Familie, wenn wir irgendwas gespielt haben, ich und meine drei kleinen Geschwister, dann war ich zumindest, sagen meine Eltern das so, ich kann mich das selber tatsächlich nicht wirklich so erinnern, aber ich muss der Redelsführer gewesen sein, der Geschichtenausdenker, der sich die Geschichten, die wir gespielt haben, unseren Spielen ausgedacht hat. Nur ist es tatsächlich so, ich habe das ja auch schon mal hier im Podcast erzählt, die Story, wie ich zum Atheismus kam, nämlich die Erkenntnis, dass der liebe Gott nur was Ausgedachtes ist, als ich 5 oder 6 war. Ich nehme an, 5, das müsste ungefähr so um den Dreh rum gewesen sein. Beim Gute-Nacht-Gebet weiß ich noch, lieber Gott, mach mich fromm und beschütze Mama und Papa und Oma und Opa. Und dann kam mir plötzlich dem 5-jährigen kleinen Felix, der da saß und die Patschhändchen gefaltet hat, weil ich diese Rituale natürlich gerne mochte. Ich habe sowas gemacht, weil ich solche Rituale und Spiele gerne mochte. Und das Gute-Nacht-Gebet war ein Spiel für mich. Wie ich zum Beispiel später trotzdem noch Ministrant war, weil auch das ein Spiel, ein Schauspiel war. Aber in diesem Moment, das weiß ich wirklich noch bis heute, kam mir plötzlich, als ich gesagt habe, um beschütze Mama und Papa oder für mich es im Kopf gesagt habe, dachte ich mir, wen bitte ich da eigentlich gerade darum, dass er meine Eltern beschützt? Den gibt's doch gar nicht. Da ist niemand. Ich rede mit jemandem, den es nicht gibt. Ich rede mit niemandem. Der liebe Gott ist nur ausgedacht. Und das war wirklich dieser Moment dieser prägende Moment in meinem Leben, klingt so dramatisch und klingt so pompös, prägender Moment in meinem Leben. Das klingt furchtbar pompös, das ist mir durchaus bewusst, aber es ist halt so, weil aus dieser Überlegung, die wahrscheinlich auch nicht jetzt in diesem Moment Punkt da plötzlich da war, sondern auch ein Prozess, der stattgefunden hat und nur in meiner Erinnerung war es halt dieser einschneidende Moment, das ist halt so, dass für mich prägend eine der wichtigsten Erkenntnisse war, wenn es etwas Fantastisches gibt, dann ist das nicht real. Man muss es sich ausdenken. Die Welt ist voller fantastischer Dinge und voller fantastischer Wesen und Geschichten, aber sie sind alle ausgedacht. Vom lieben Gott angefangen über den Almöhi, bis eben auch zu Totoro. Und bei Totoro hat's versagt. Normalerweise wäre das für mich also der naheliegendste Gedanke. Und ich bin, als ich diesen Film so oft gesehen habe, nie auch nur für einen Moment drauf gekommen, dass das, was die Kinder da erleben, diese fantastische Magiewelt, die sie da erleben, für die Kinder nicht echt ist, dass die Erwachsenen das nicht sehen in dem Film, was die Kinder erleben, dass die das nicht mitbekommen, das ist eine Sache. Aber das ist für mich auch, es ist ja ein Film, es ist ja eine Fiktion, also kann ich in dem Film mir, es ist nicht, dass ich glaube, dass Totoro existiert, sondern dass ich den Film sehe und glaube, dass Totoro im Film existiert. Einen realen Totoro gibt's nicht. Aber das ist, soweit bin ich natürlich, also das hoffe ich, habe ich jetzt nicht euch, naja. Aber im Film für die Kinder war ich immer einfach ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass Totoro tatsächlich existiert, dass der Katzenbus existiert. Es gibt ja sogar Szenen, da rennt der Katzenbus durch die Nacht oder durch die Landschaft, rennt zwischen zwei Erwachsenen durch, die auf den Feldern stehen und du siehst den Luftzug. Du siehst, wie die Erwachsenen auf den Luftzug reagieren. Der eine muss, glaube ich, sogar seinen Hut festhalten, aber sie sehen den Katzenbus nicht. Sie sehen Totoro nicht. Es gibt diese Stelle, in der die Kinder nachts aufwachen und sehen, wie Totoro und seine beiden kleinen Monsterfreunde, Moment. Ah, ich bin schon wieder so trocken. Das ist immer das Ärgerliche, wenn man alleine podcastet. Man kann nicht abwarten, dass jemand anders spricht. Und sie sehen, wie Totoro und seine beiden Monsterkollegen auf dem Beet, das die Kinder abgegrenzt haben, wo sie die Eicheln gepflanzt haben, die Totoro ihnen vorher geschenkt hat, irgendein Ritual vollziehen. Und dann gehen die Kinder raus und vollziehen mit diesen beiden, mit diesen drei Monstern zusammen ein Wachstumsritual und aus diesem Beet wächst ein riesiger Baum hoch. Ein riesengroßer, riesiger Baum, der auch das Haus überschattet. Und das Faszinierende daran ist, der Vater sitzt, der arbeitet nachts in seinem Arbeitszimmer. Es ist Sommer, die Fenster und Türen sind alle auf und er kann nach draußen in den Garten schauen und er kriegt irgendwie, scheint er mitzukriegen, dass da draußen irgendwas ist. Er schaut auch immer so aus den Augenwinkeln nach draußen, arbeitet dann aber weiter und kriegt nicht mit, wirklich mit, was da los ist. Und nun ist es so für mich immer, so gewesen, es ist nicht so, dass er das nicht mitkriegt, weil da nichts ist, was er mitkriegen kann, weil die Kinder das nur geträumt haben, obwohl die beiden Mädchen tatsächlich am nächsten Tag sagen, haben wir das nur geträumt. Aber sie sehen, dass dann in dem kleinen Beet auch der Baum am nächsten Morgen verschwunden ist, sondern nur kleine Sprossen gewachsen sind, also die kleinen Pflänzchen gewachsen sind, und sie sind außer sich vor Freude, sind aber nachts, wächst da ein riesiger Baum. Wäre es tagsüber gewesen, würde der Baum das Haus wirklich überschatten und der Vater hätte das gemerkt. So überschattet der Baum das Haus zwar, aber nur vom Mondschein her. Das heißt, der Vater könnte diesen Schatten mitbekommen haben, aber der Punkt ist der, wenn der Vater aus dem Fenster, aus dem Haus schaut, bin mir ziemlich sicher, das ganze Setting, das ganze Set-Design ist so angelegt, und Miyazaki ist ja wirklich Perfektionist, was sowas angeht, dass der Grundriss des Hauses so angelegt ist, dass der Vater von seinem Arbeitsplatz aus, so wie er sitzt, nämlich mehr oder weniger mit dem Rücken oder seitlich zum Rücken dazu, aus den Augenwinkeln zwar merken kann, dass da irgendwas ist oder vielleicht das auch hört, weil sie machen das fast lautlose, ganz leise, aber es nicht sehen kann, weil es nicht in seinem Blickwinkel ist. Das ist eigentlich, ist das jetzt gerade hingebogen fast schon, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Grundriss so angelegt ist, dass dieser Baum, man sieht's ja auch später, man sieht ja später nochmal in der totalen Blick auf das Haus und den Baum. Der Baum steht ein ganzes Stück abseits vom Haus und vom Winkel her müsste das tatsächlich so stimmen. Und auch so, wie es gespielt ist und so, wie es gezeichnet und gezeigt ist, bekommt man den räumlichen Eindruck davon, dass der Vater den Baum nicht wirklich sehen kann, dass er aber irgendwie mitbekommt, dass da was ist, aber er ist dann doch auf seine Arbeit konzentriert und vielleicht hört er was und denkt, ach, die Kinder schlafen noch nicht und machen irgendwas, es sind ja Mädchen und es ist Sommer und es ist warm und natürlich geht man da als Vater davon aus, ach, die Kinder giggeln vielleicht noch und können nicht schlafen, aber es ist friedlich und es passiert nichts, ein krankes Schrei, und am nächsten Tag ist der Baum nicht da. Aber ich bin mir immer sicher gewesen, dass der Vater das deswegen, also nicht, dass es nicht, dass der Grund, dass der Vater das nicht mitbekommen hat, nicht deswegen war, weil das nicht passiert ist, sondern weil er es einfach nicht sehen konnte. Vielleicht hätte er es auch tatsächlich nicht gesehen, weil er ja ein Erwachsener ist und nur Kinder das Ganze sehen. Aber der Vater beweist selber sehr viel Fantasie, indem er auf die Mädchen eingeht und alle Spiele mit den Mädchen mitmacht. Da werden die Waldgötter und die Baumgötter geehrt und solche Sachen. Also das ist ein ganz, ganz toller, liebevoller, wenn auch manchmal etwas unbeholfen liebevoller Vater, der aber seine Kinder und auch die Fantasien seiner Kinder ernst nimmt. Und das war so ein Moment, das für mich klar, okay, der Baum ist magisch und der ist am nächsten Tag nicht mehr da, aber das heißt nicht, dass der in der Nacht nicht da war. Der war da, Totoro war da. Totoro ist vor allem als Figur immer viel realer als alle anderen Figuren. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Wenn Totoro zu fantastisch wäre, man erlebt das ja heute, wenn du Filme siehst, die real und CGI vermischt haben. Wenn das CGI nicht gut ist, dann hast du sofort diesen Uncanny Valley Faktor und du hast immer das Gefühl, das ist irgendwie nicht richtig echt. In einem Zeichentrick, wo alles gezeichnet ist, gibt's diese Schwelle nicht. Da gibt's nicht, da ist alles aus einem Guss. Deswegen, ich habe japanische Anime-Filme gesehen, bei denen ich mich gefragt habe, warum sind das Zeichentrickfilme? Es gibt kein einziges fantastisches Element in dem Film, aber sie sind gezeichnet. Oder es Filme, die ganz, ganz lang sind und nur ein einziges fantastisches Element darin haben, das aber dadurch, dass es in diesen Guss passt, einheitliches Bild ist, wirkt das fantastische Element nicht als Bruch, sondern es fügt sich nahtlos ein. Japan hat halt auch einfach eine große Tradition, eine Produktion im Zeichnerischen, auch im Zeichentrick, im Anime. Da hat mir mal jemand gesagt, man hat in Japan, es war diese Frage, ich weiß nicht, wie hieß denn der Film, das war Blue Girl oder irgendwas, und da hatten wir uns gefragt, warum haben die diesen Film als Zeichentrickfilm produziert? Das ist ein Film, der als Realfilm hervorragend funktioniert hätte. Also ich rede jetzt nicht von, ist ja gerade von Totoro, sondern ich glaube Blue Girl, Girl Blue irgendwas. Und dann hat mir jemand gesagt, das wird in Japan nicht gefragt. In Japan fragt man, warum den als Realfilm produzieren, wenn man ihn genauso gut auch billiger als Zeichentrickfilm produzieren könnte. Und ich dachte, weil für mich war das genau umgekehrt. Der Gedanke an Zeichentrick mir immer viel aufwendiger vorkam. Ich weiß nicht, wie es mit der Finanzierung letzten Endes ist. In die finanziellen Untiefen meines Berufs bin ich nie eingestiegen. Zurück zu Nachbar Totoro. Und zurück zu Totoro. Totoro wirkt immer realer. Totoro ist super detailliert. Totoro wirkt körperlich. Du hast nie das Gefühl, dass der nicht da ist, dass das nur unecht ist. Was die Kinder mit dem erleben, wenn Totoro gähnt und grunzt und er brüllt und die Haare fliegen den Mädchen aus dem Gesicht, weil der Luftzug aus seinem Mund so laut, so stark ist. Diese Figur ist echt. Totoro ist echt, Totoro ist körperlich, der ist körperlich, der ist haptisch, Gewicht, der ist haptisch, du hast das Gefühl, du fühlst ihn, du kannst ihn anfassen, wenn die Kinder sein Fell anfassen, das fühlt man, wenn sich sein Fell bewegt, wenn er Gänsehaut bekommt, weil ihm, wenn er da diese tolle Szene an der Bushaltestelle, wo Satsuki und Mei auf den Papa warten, im Regen und plötzlich steht Totoro neben ihnen, einfach so neben ihnen, hat so ein kleines Blatt auf dem Kopf und Mei gibt ihm den Schirm, der schaut ihn an, spannt ihn dann auf, wupp, und dann kriegt er allein schon von diesem Geräusch, wupp, kriegt er eine Gänsehaut und dann sträubt sich sein Fell und dann fallen die Tropfen auf den Schirm und es prasselt, diese Geräusche, diese das ist so fantastisch. Diese ganze Szene ist so unglaublich fantastisch. Das geht so lang. Das Spiel, da wird dann mit Geräuschen gespielt, mit der Reaktion von Totoro, der dann Gänsehaut bekommt von den Geräuschen und seine Haare sträuben sich sein Fell. Das ist eine echte Figur. Das ist eine echte Person. Der ist real. Der ist körperlich anwesend. Dieser Totoro ist echt. Der ist echter als alles andere, was da ist. Und trotzdem bricht er nicht raus. Es fügt sich alles ein. Es geht nahtlos vom Realen, vom Normalen ins Fantastische über. Wenn Mei ins Unterholz krabbelt und dann durch einen Labyrinthgang in dieses Unterholz läuft und dann am Ende in diesem riesigen hohlen Baum landet, den es eigentlich nicht geben dürfte an der Stelle, dann geht das nahtlos ineinander über. Es gibt da keinen Alice im Wunderland durch den Spiegel-Moment. Es gibt einen Alice im Wunderland-Moment mit dem Katzenbus. Da gibt's dieses schöne Geräusch, wenn der Bus die Tür aufmacht. Das heißt, die Katze senkt dann ihr Fell und dann macht's dieses oder so ein ähnliches Geräusch. Und das kenne ich tatsächlich noch aus der Alice im Wunderland Zeichentrick-Anime-Serie. Ganz ähnliches Geräusch. Habt's mir immer richtig, da kriege ich eine Gänsehaut. Das ist ganz toll. Aber auch der Katzenbus ist alles echt. Es wirkt alles viel realer. Es wirkt nicht fantastisch. Es wirkt viel zu detailliert, als dass das in der Fantasie nur stattfinden kann. Zumindest, ich weiß nicht, vielleicht ist es das. Ich habe das nie fertiggebracht, diese Abstraktion herzustellen. Ich weiß nicht, warum. Es ist nicht, dass mir dadurch jetzt der Film kaputt gemacht worden wäre. Keine Angst, ihr habt da nichts ruiniert, Simon und Sebastian. Es ist tatsächlich eher, ich finde es faszinierend, dass es diese Ebene existiert, ich sie aber nie gemerkt habe und dass ich sie jetzt wahrnehmen kann. Dass ich jetzt, wenn ich den Film mir jetzt nochmal anschaue, tatsächlich auch auf sowas dann achten kann. Und das habe ich dann natürlich auch direkt, nachdem ich den Podcast gehört habe, dann auch nochmal gemacht und habe auf viele Details geachtet. Und es sind mir auch so ein paar Details aufgefallen, die ich vorher nie bemerkt habe. Gerade weil ich dann jetzt viel aufmerksamer hingeschaut habe. Und da gibt's diese Stelle, mit dem Schuh im Teich, dass da im Teich der Schuh schwimmt, den die Nachbarn, die eine große Suchaktion starten, für einen der Schuhe der kleinen May halten, weil die ja davon gelaufen ist. Und das ist, da gibt's da ist mir etwas aufgefallen, was mir vorher noch nie aufgefallen ist. Es gibt zwei Momente, die ganz kleine, wichtige Detailmomente sind, die man übersieht, wenn man nicht genau hinschaut. Es ist ja wirklich ein tragischer Moment. Man hat wirklich Angst. Die Kleine könnte in den Teich gefallen und ertrunken sein. Und es bricht schon ein bisschen raus aus diesem Film, der an und für sich nicht düster, nicht erschreckend ist. Nichts an dem Film ist wirklich erschreckend. Auch dieses riesige Monster Totoro ist nicht erschreckend. Und trotzdem hat man diesen Moment, auch wenn die Kinder das Telegramm bekommen aus dem Krankenhaus und versuchen den Vater zu erreichen. Natürlich ist es dramatisch und man fühlt auch die Angst der Kinder und alles und die Kleine läuft weg und Satsuki läuft hinterher. Das ist alles sehr dramatisch und spannend. Es packt einen. Es ist einfach spannend. Und dann kommt dieser Moment mit dem Teich und da könnte es kippen, weil das ist eigentlich, da könnte sich jetzt die große Tragödie anbahnen, wenn die Kleine in den Teich gefallen ist und ertrunken ist und man hat Angst, dass das passiert ist, dann wäre alles vorbei. Dann wäre das einer der Filme, die mich am Boden zerstört hätten, ähnlich wie... Oh. Die letzten Glühwürmchen. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich auch in der Zauberlaterne erfahren, dass Studio Ghibli damals den Film, weil sie sich nicht sicher waren um den Erfolg, als im Doppelfeature mit die letzten Glühwürmchen gebracht haben. Auch ein Film von ihnen. Ein Film, der im Zweiten Weltkrieg spielt und ein Geschwisterpaar. Ich weiß noch. Der Filmjournalist, der uns den Film gezeigt hatte, ein oder zwei Jahre später hatte der die gesamte Studio Ghibli-Kollektion in einem Filmfestival organisiert und hatte die gesamte Studio Ghibli-Kollektion in Köln gezeigt. Hatte das irgendwie über Mund-zu-Mund-Propaganda organisiert und war überzeugt, dass er Kinosäle füllt und war unglaublich enttäuscht, dass bis zum letzten Wochenende niemand kam, weil seine Mund-zu-Mund-Propaganda überhaupt nicht funktioniert hat. Aber ich habe das damals lange bevor, das war auch, was heißt lange, das dürfte einige Jahre bevor bei uns die große Studio Ghibli-Welle losgebrochen ist, eben schon die ganze Studio Ghibli-Kollektion gesehen, weil ich wusste das und ich bin da in jeden Film reingegangen und ich fand das fantastisch. Ich glaube, bis auf Porco Rosso, weil da damals Disney schon die Rechte dran hatte, war jeder Film aus der Studio Ghibli-Kollektion dabei. Und ich glaube, nur Nausicaa, Tal der Winde habe ich verpasst gehabt, weil ich an dem Tag nicht konnte. Den habe ich erst sehr viel später gesehen. Und ich war hin und weg. Und es war eine fantastische Woche für mich gewesen, in der ich diese unglaubliche Welt eingetaucht bin, die diese Studio Ghibli-Kollektion für mich dargestellt hat. Und dann kamen die letzten Glühwürmchen und ich bin nach dem Film aus dem Saal gegangen und ich war am Boden zerstört. Ich war fix und fertig. Das ist einer der traumatisierendsten Filme gewesen, den ich je gesehen habe, gerade weil ich das nicht erwartet habe, weil ich in dieser Studio Ghibli-Welt drin war und wusste, mir kann hier eigentlich nichts Schlimmes passieren. Filme wie Kiki's Delivery Service oder eben Mein Nachbar Totoro oder Das Schloss in den Wolken, alles Filme, bei denen mir das Herz aufging und dann die letzten Glühwürmchen und am Ende sterben die Kinder. Entschuldigung. Es kommt gerade wieder die Erinnerung daran. Ich bin aus dem Saal rausgegangen und war mit der Welt am Ende. Und die Vorstellung, dass sie diese beiden Filme im Doppelpack ins Kino gebracht haben, die ist mir unvorstellbar. Das war der andere Moment, wo mir die Gesichtszüge entglitten sind, aber aus einem ganz anderen Grund. Das ist für mich immer noch, ich kann es nicht verstehen. Das war ja ein Kinderprogramm. Die letzten Glühwürmchen sind kein Kinderfilm. Das ist kein Kinder. Jetzt habe ich Gänsehaut. Maissandale im Teich. Okay, kommen wir dahin wieder zurück. Denn hier hat Miyazaki, der ja das Drehbuch und Regie und alles geführt hat, etwas gebracht in zwei kleinen Details vorweggenommen, dass die Angst genommen, dass es tatsächlich May ist. Also wenn man wirklich aufgepasst hat, hatte man vorher schon gewusst, dass es nicht Mays Sandale ist, dass nicht May, da die kleine May in dem Teich ertrunken ist. Und das ist ganz subtil, aber trotzdem kann es funktionieren, wenn man einigermaßen aufpasst. Denn man sieht irgendwann im Film mehrfach, was May so anhat, ihre Kleidung, das sind meistens dieselben oder ähnlichen Sachen, und man sieht auch ihre Sandalen. Man sieht einmal, wie sie sich die Sandalen anzieht und dann losläuft. Und Satsuki kommt jetzt später an den Teich, sieht die Sandale, die die Nachbarsoma in der Hand hat, und kann die Sandale erkennen, beziehungsweise kann erkennen, dass es nicht Mays Sandale ist. Sie sieht fast genauso aus. Nur es ist da eine kleine Plastikblume, jetzt weiß ich nicht mehr genau, hat die Sandale, die in dem Teich gefunden war, auf einem der Riemen eine kleine rosa oder gelbe Plastikblume, oder hatte das Mays Sandale? Also eine hatte die nicht, und Satsuki kann das erkennen. Und man sieht schon vorher, in einigen Szenen vorher, wie sich May die Sandalen anzieht, und man sieht die, glaube ich, in ziemlicher Nahaufnahme, und kann dann aber auch schon später, lange bevor Satsuki die Sandale als nicht Mays Sandale erkennt, die Sandale in der Hand der Oma sehen, die ganz aufgelöst am Rand des Teichs kniet und zu allen Göttern betet, die sie kennt, dass es gut ausgeht. Und dann sieht man die Sandale und kann dieses Detail erkennen und kann, wenn man aufgepasst hat, also schon schlussfolgern, ach nein, ist es nicht. Das ist der eine Moment, den kannte ich schon. Das ist mir schon vor Jahren aufgefallen. Möglicherweise tatsächlich sogar schon bei der ersten, bei diesem ersten Videoabend, weil vielleicht bin ich da sogar drauf aufmerksam gemacht worden. Beim letzten Mal ist mir noch ein Detail aufgefallen. Und das hat jetzt was mit dieser, mit dem Setting zu tun. Ich bin mir, weswegen ich gesagt habe, ich bin mir ziemlich sicher, dass es da, vielleicht muss ich mir mal ein Artwork-Buch besorgen zu meinem Nachbar Totoro. Komisch, dass ich das eigentlich hier nicht habe, aber ich habe tatsächlich so viele Artwork-Bücher, habe ich gar nicht. Andere Leute haben Regale voll, ich habe da nur so ein gutes Dutzend hier stehen. Bei meinem Nachbar Totoro würde sich das mal tatsächlich rentieren. Ich glaube, ich schaue mal, ob ich das finde, und vielleicht setze ich es dann auf meine Wunschliste. Nein, ja, vielleicht. Das ist schon sehr teuer wahrscheinlich. Vielleicht wünsche ich es mir zum Geburtstag. Da ist das dann eher, das wäre besser. Naja, was ich sagen wollte, ganz häufig hat man bei großen Trickfilmproduktionen wird wirklich ein Landscaping betrieben. Also es wird wirklich eine Landschaft gemacht. Bei 3D-CGI-Filmen ist das sowieso der Fall. Das letzte Projekt, an dem ich noch mitgearbeitet habe, bevor ich nicht mehr gearbeitet habe, war Fritzi, eine Wendewundergeschichte, beziehungsweise Fritzi und Sophie. Falls ihr den Zeichentrickfilm vor Jahren mal gesehen habt, das gibt da mittlerweile auf Kika, das kam schon eine Weile her. Es kam, glaube ich, wann war das jetzt? Im Herbst schon? Im Herbst natürlich. Wann war das dann? Zum Tag der Deutschen Einheit natürlich. Kam es ins Fernsehen. Wir hatten eine aus dem Film, der Film wurde zu einer Serie umgearbeitet. Also Fritzi ist die Geschichte von einem Mädchen, dass die Wende erlebt, weil ihre Freundin in den Westen mit der Mutter rübergemacht hat. Und in der Serie wird zusätzlich auch dann die Geschichte der Freundin im Westen erzählt. Und daran hatte ich noch mitgearbeitet und fand es faszinierend, am Storyboard zu arbeiten, die Landschaften, mit denen ich arbeiten konnte. Also ich hatte wirklich die Settings, in denen ich die Figuren gesetzt habe, in denen ich die Kamera gesetzt habe, in denen ich schon quasi das vorweggenommen habe, was dann später im Film zu sehen war, nur eben ganz grob, mit ganz groben Figuren, aber ich hatte schon richtige Landschaften. Wenn zum Beispiel am Ende die Familie mit im Trabant zur Grenze fährt, um zur Grenzöffnung zu sehen, dann hatte ich vor mir auf dem Bildschirm eine große Landschaft, wo ich die Autos, den Trabi und die anderen Autos auf der Landstraße entlang fahren lassen konnte und die Kamera eben dann auch so positionieren, dass das gut aussah im Bild und alles. Total faszinierend für mich. Kannte ich natürlich aber auch schon aus Zeichentrickproduktionen, nicht immer, aber manchmal hatten wir das, damit wir ungefähr wussten, setzen wir jetzt die Figur hier in Szene, setzen wir sie da ins Bild, was sehen wir dann, machen wir den Anschnitt auf das, machen wir einen closen Anschnitt oder eine totale, dann ist es wichtig, stehen die Figuren links im Raum, rechts im Raum, wo positioniert man das alles, und dafür werden dann manchmal wirkliche Entwürfe, Grundrisse, Landschaften und Karten angelegt. Und ich bin mir ziemlich sicher, solche Landkarten gibt's auch für meinen Nachbar Totoro. Es gibt da diese eine Stelle, wenn May sich die Schuhe anzieht, den Maiskolben schnappt und grimmig und entschlossen losrennt, um ihre Mutter im Krankenhaus zu finden und zu besuchen. Dann läuft sie aus dem Haus durch den Garten, läuft durch so einen Hohlweg, so einen Waldhohlweg aus dem Grundstück, und am Ende des Grundstücks ist so eine kleine Brücke mit zwei Steinpfeilern oder Betonpfeilern, das weiß ich nicht so genau. Sagen wir Steinpfeiler, ist schöner. Und sie läuft über diese kleine Brücke, über einen kleinen Bach, und dann am anderen Ende ist die Straße, beziehungsweise das ist eher so ein Feldweg. Und sie läuft dann nach rechts aus dem Bild. Man sieht sie von hinten, wenn ich mich richtig erinnere, rechts aus dem, ich hoffe, dass ich mich richtig erinnere, rechts aus dem Bild laufen. Ich habe es jetzt nicht nochmal überprüft. Ich hätte mir die Szene gerade nochmal anschauen sollen. Es wäre vielleicht schlauer gewesen. Nicht, dass ich jetzt irgendeinen Quatsch erzähle. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Relativ, sagen wir mal, relativ ziemlich irgendwo so im Bereich. Nochmal einen Schluck Kaffee, dann bin ich mir gleich noch sicherer. So, man sieht sie dann weglaufen. Viel später, nachdem Satsuki, ihre große Schwester, schon durch die ganze Gegend gerannt ist, Leute gefragt hat, irgendwann kommt dann der Nachbarsjunge auf dem Fahrrad an und sagt ihr, dass im Teich eine Sandale gefunden worden ist. Und Satsuki ist außer sich und rennt los, rennt den ganzen Weg entlang zu dem Teich. Und dann kommt eine Stelle. Da sieht man die Kamera von der quasi der anderen Seite in der Totale auf diesen Weg, auf diesen Deich, denn von unten ist dann, denn vor dem Haus geht so abschüssig ein Deich hinunter, und da ist dann, das sind die Reisfelder, da kann man ja nicht drin ertrinken, das ist so Wasser, ihr kennt das, Reisfelder, die unter Wasser sind, aber von da sieht man dann den Blick von gewissermaßen der, ja, Reisperspektive auf den Deich und sieht Satsuki von links nach rechts durchs Bild auf diesem Weg entlang rennen. Und hinter Satsuki sieht man nur diese beiden Pfeiler von der Brücke. Man sieht die Brücke selber nicht, man sieht hinten gerade so auch den Hohlweg, den sieht man noch, aber man sieht hauptsächlich diese beiden Pfeiler, die man, weil man sie oft genug gesehen hat im Film, man hat sie wirklich oft genug gesehen, die Kinder sind fasziniert von diesem kleinen Bach und der Brücke und da holen sie Wasser und finden das alles ganz toll. Das sieht man am Anfang vom Film. Also man kann sie erkennen. Man weiß, was das ist. Und sieht Satsuki aus der Richtung angerannt kommen, in die vorher ihre Schwester losgelaufen ist. Das ist in dem Moment gar nicht klar. Es ist in dem Moment nicht irgendwie prominent inszeniert. Aber wenn man aufgepasst hat, hat man vorher mitbekommen, dass die kleine May nach rechts abgelaufen ist, und zwar aus dem Blick von hinten vom Grundstück aus, von dem Hohlweg, von hinten auf dem Weg, und später 180 Grad gedrehte Kamera sieht man Satsuki von links, also aus der gleichen Richtung, den Weg entlang rennen, weiter rennen, um auf der anderen, um die andere Richtung zu dem Teich zu laufen, wo der Schuh gefunden worden ist. Das heißt, wenn man aufgepasst hat, weiß man, May ist nicht in den Teich gefallen, weil sie in die andere Richtung gelaufen ist. May kann gar nicht in den Teich gefallen sein. Das ist total subtil und wahrscheinlich hat man es jedes Mal übersehen. Ich habe es tatsächlich bis zum letzten Mal jedes Mal übersehen. Aber Miyazaki hat damit einen ganz kleinen, subtilen, aber wichtigen Hinweis gegeben, um dir zu sagen, keine Angst, Es passiert nichts Schlimmes in diesem Film. Ist doch toll, oder? Und ich bin mir absolut sicher, dass ich das jetzt nicht hineinlese und hineininterpretiere, weil, was heißt absolut? Nicht bin ich absolut sicher, aber ich bin mir relativ ziemlich fast nahezu absolut schon ganz schön sicher, dass das beabsichtigt war, denn Hayao Miyazaki ist ein derartiger Perfektionist, was seine Filme angeht, dass das einfach kein Zufall sein kann. Das ist durchdacht. Und solche, sowas ist vorher, das zeichnet man ja nicht vorher sich hin. Da gibt's Storyboard, Layouts, Entwürfe, die werden überarbeitet. Das stimmt. Bei Miyazaki kannst du sicher sein, da stimmt alles bis auf den Punkt genau. Das ist richtig durchdacht. Und deswegen bin ich mir wirklich sicher, dass diese Stelle mir als Zuschauer sagen sollte, keine Angst, May liegt nicht in dem Teich. Schön, oder? So, das waren jetzt diese beiden Momente, die ich an dem Film hervorheben wollte. Das erste mit dem Fantastischen und dem Realen, das war jetzt quasi die Antwort auf die Zauberlaterne. Ich kann es mir immer noch nicht, ich glaube immer noch nicht, dass das nur in der Fantasie der Mädchen geschehen ist. Immerhin, sie schaffen es ja dann später, das hatte ich ja noch gar nicht, hatte ich angedeutet, den Maiskolben zur Mutter zu bringen. Das heißt, es hat es gefindet mit dem Katzenbus May. Auch ganz tolle Stellen, wenn sie da sich wieder treffen und der Katzenbus direkt vor May landet und der Luftzug durcheinander wirbelt und diese riesen Katze und dann läuft May erstmal links an der Katze vorbei, hört dann aber das Geräusch von der Tür und merkt, dass Satsuki auf der anderen Seite von der Katze aussteigt. Und dann läuft sie wieder zurück. So kleine Momente, die so schön inszeniert sind und so real dann einfach wirken. Das ist real. Wenn es ausgedacht wäre, würden die sich einfach treffen. Aber nein, sie läuft erstmal auf der falschen Seite des Katzenbusses um dann nochmal zurück, weil ihre Schwester auf der anderen Seite ausgestiegen ist. Das ist aber schön. Das ist real. Das muss real sein. Das kann doch nicht anders als echt sein. Wie soll denn das was anderes? Das kann nicht ausgedacht. Das kann einfach nur sein. Mann. Nicht ausgedacht. Das haben die Kinder sich nicht ausgedacht. Das ist echt. Auf jeden Fall schaffen sie es dann der Mutter, den Maiskolben zu bringen. Das heißt, der Katzenbus bringt sie zum Krankenhaus, aber nicht bis zum Krankenhaus, sondern nur kurz davor. Und da sitzen sie dann in einem Baum. Die beiden Kinder sitzen in einem Baum und hinter ihnen sitzt im Baum der Katzenbus und sie sehen vom Baum aus ins Fenster des Krankenhauses, wie der Vater bei der Mutter sitzt am Bett und sie sich unterhalten und es der Mutter scheinbar doch ganz gut geht und sie beobachten sie und dann ein, zwei Szenen später entdeckt plötzlich die Mutter oder der Vater, ich weiß nicht, auf dem Fenstersims den Maiskolben. Sie sieht den Maiskolben liegen und auf dem Maiskolben ist eingeritzt für Mama gute Besserung oder irgend sowas. Für Mama. Eingekratzt. Und das ist der Moment, wo die vermeintliche Fantasie und die Realität zusammenkommen. Denn wir haben nicht gesehen, wie die Kinder den Maiskolben hingelegt haben und die Kinder haben die Mutter nicht besucht. Sie waren nicht da, aber die Mutter findet den Maiskolben. Natürlich kann das einfach ein Maiskolben sein, den wer weiß, wer da hingelegt hat. Aber warum stehen auf dem Maiskolben die Worte für Mama eingeritzt? Und das sehen die Erwachsenen. Vielleicht ist das ja auch dann wiederum nur in der Fantasie der Kinder, auch das können sich die Kinder einfach nur vorgestellt haben, dass die Mama den Maiskolben. Klar. Schon wieder. Nein. Jetzt habe ich es selber gemacht. Mann, ich bin erwachsen geworden. Das ist schlimm. Ich wollte nie erwachsen werden. Nein, nicht Tabaluga. Bloß nicht Tabaluga. Entschuldigung. So, das war jetzt der Japanuary. Er ist schon halb rum? Nein, noch nicht ganz halb. Na, das erste Drittel vom Japanuary ist rum und vielleicht gibt's noch mal irgendwas Japanisches im Japanuary. Warum nicht? Das macht mir ja Spaß. Vielleicht gehe ich mal in. Ich könnte mal wieder Godzilla. Nein, wer weiß schon. Oder was Anspruchsvolles? Nein, ich doch nicht. Wer bin ich denn? Okay. Ich hoffe, es hat euch jetzt Spaß gemacht, mir da ein bisschen zuzuhören. Ein bisschen, ja, vielleicht habt ihr selber auch schöne Erfahrungen mit meinem Nachbar Totoro oder ihr habt Lust bekommen, euch den Film anzuschauen. Wie gesagt, findet man auf Netflix. Dann sagt mir doch, vielleicht gebt ihr mir einen netten Kommentar oder ihr findet die Nabelshow und auch mich auf Blue Sky, mich als Philo oder Philodendron und, Entschuldigung, oh, das war jetzt nicht gut. Niesen und Husten geht, aufstoßen und rülpsen ist immer unappetitlich, aber auch das lasse ich hier drin. So. Nein, was habe ich getan? Ich mache solche Geräusche und dann sehe ich die verzögert eine halbe Sekunde später auf der Tonspur. Furchtbar. Genau, hinterlasst mir Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr das macht oder findet mich auf Blue Sky. Da könnt ihr dann auch gerne mit mir diskutieren. Ich bin auch immer noch auf Facebook zu finden, sowohl ich als auch die Nabelshow. Hat die Nabelshow eine eigene E-Mail-Adresse? Das weiß ich jetzt nicht. Über Postkarten freue ich mich natürlich. Wie gesagt, da findet ihr das Impressum, meine Adresse. Worüber ich mich wirklich sehr freue, ist das Teilen und Weitersagen und Bewertungen abgeben, Sterne vergeben und so, ein bisschen den Algorithmus pushen. Und ja, wie gesagt, die Wunschliste. Ich muss jetzt einfach diese Scheu vor der Schamlosigkeit überwinden, denn ich werde jetzt, glaube ich, einfach permanent die Wunschliste placken und anwerben. Falls es euch gefällt, was ich hier mache und ihr mir ein kleines Dankeschön zukommen lassen wollt, denn es ist ja ein Gratis-Podcast und ich finanziere den mit meinen eigenen mageren Mitteln. Das klingt jetzt gerade ganz scheiße. Entschuldigung. Aber dann könnt ihr mir auf der Amazon, eigentlich sollte man das irgendwie anders machen, auf der Amazon-Wunschliste nette kleine Dinge schenken. Einfach von Tee für einstellige Euro. Es ist Tee. Eine Packung Teebeutel ist auch dabei. Tee, Kaffee, Schokolade, viele Tassen. Tassen. Es sind unglaublich viele Tassen mittlerweile dabei, weil ich tatsächlich gerne Tassen mag. Ich habe viele Tassen, ich muss auch immer wieder mal aussortieren. Oder heute habe ich tatsächlich Platz im Regal geschaffen, um die Tassen nicht ineinander schachteln und stapeln zu müssen. Der liebe Gregor hat mir neulich erzählt, er hat auch ähnlich viele Tassen, aber er benutzt immer nur die eine. Das ist bei mir nicht der Fall. Wenn ihr mir Tassen schenkt und schickt, dann benutze ich die auch, denn ich brauche die Abwechslung, eine Tassenabwechslung. Gerade im Moment trinke ich meinen Kaffee aus einer Yellow Submarine Tasse aus dem Beatles Film. Aber ich habe auf der Wunschliste ist auch eine Totoro Tasse. Nur mal so als Totoro, 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 Totoro. Ich weiß gar nicht, Totoro, Totoro, das ist ja auch noch was, die Betonung. Totoro, Totoro. Ich glaube, auf Deutsch wird er Totoro genannt, auf Englisch und Japanisch Totoro, aber in dem Lied, das gesungen wird, Totoro, Totoro, werden beide Betonungen gemacht. Und wenn die nachts losfliegen in den Baum und alles, dann kommt auch diese wunderschöne Melodie und ich sing jedes Mal mit und im Abspann. Ich kann nicht anders als mitsingen. Da bin ich dann, ich glaube, das würde ich auch, das ist kein Zeichen von Kindlichkeit. Ich singe einfach immer mit, wenn es irgendwas zum Mitsingen gibt. Ja, also wie gesagt, könnt ihr mir auch über die Wunschliste nochmal irgendwelche netten Kleinigkeiten tun. Aber ich freue mich schon auch einfach, wenn ich ein paar mehr, wenn ich ein paar mehr Download- und Feed-Zahlen bekomme, weil ihr es einfach mal weiter sagt. Teilt doch einfach mal die Folge. Also nicht nur dann, wenn ihr sie den Link auf Blue Sky findet, sondern wenn ihr den in eurem Podcatcher habt und das irgendwie teilen könnt, auch einfach mal so. Vielleicht bringt's ja was. Würde mich freuen. Mal schauen, was passiert. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Japanuary und und weiß nicht, ist jetzt noch Wochenende, wenn das rauskommt, ein Restwochenende oder überhaupt. Macht's gut und nein, warte mal, ich will jetzt auf Japanisch verabschieden. Das konnte ich mal. Nee, ich kann nur Anatawa, Naniska, Skiteska. Was möchten Sie gerne? Das passt nicht ganz zum Abschied. Ich wusste doch mal, wie man sich auf Japanisch verabschiedet. Das ist ganz einfach, total naheliegend. Kennt jeder, kennen alle. Und ich hab's vergessen. Fällt mir jetzt garantiert gleich wieder ein. Sayonara. Sayonara.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.